Fishing for Competence, der Goldnetz-Podcast über Frauen, Potenziale und Fachkräfte. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fishing for Competence. Mein Name ist Lilly Köhnen. Ich sitze hier in unserem Goldnetz-Studio wieder mit einem sehr spannenden Gast, Sebastian Krone, Referent im Bereich Arbeitsmarkt mit dem Schwerpunkt Fachkräfte, Einwanderung und Migration bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Frau Köhnen. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Herr Krone, Sie haben viele Jahre bei den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg, kurz UVB, gearbeitet und sind nun seit kurzem bei der BDA tätig. Können Sie unseren ZuhörerInnen einmal erklären, was diese beiden Institutionen sind und für was sie sich einsetzen?
Sehr gerne. Die BDA ist die arbeits- und sozialpolitische Spitzenorganisation der deutschen Wirtschaft und vertritt rund 1 Million Unternehmen mit etwa 30,5 Millionen Beschäftigten. Und sie verbindet 14 Landesvereinigungen aus den Bundesländern und 52 Bundesfachspitzenverbände aus den jeweiligen Branchen. Die BDA ist Ansprechpartner und Sprachrohr für die Öffentlichkeit, Bundesregierung und Bundespolitik zu allen Fragen rund um Sozial- und Tarifpolitik, zum Arbeitsrecht, Bildung und Gesellschaftspolitik und in Fragen zum Arbeitsmarkt, die dann von mir unter anderem bearbeitet werden. Die BDA setzt sich für ein innovatives Umfeld ein in Deutschland, in dem Unternehmen Sicherheit haben zu investieren, Fachkräfte, gut qualifizierte Fachkräfte finden und ausbilden können, und setzt dabei als Grundlage eben auf die soziale Marktwirtschaft, die wir hier in Deutschland ja seit vielen Jahren gut und erfolgreich leben. Demgegenüber die UVB als Landesverband für Berlin und Brandenburg, wie gesagt, ist sozusagen auf der Landesebene einfach unterwegs, hat eine ähnliche Mitgliedschaft und betreut die Themen gegenüber den Landesregierungen und der Landespolitik in Berlin und Brandenburg. Sozusagen eine Ebene darunter, etwas näher an den Ländern, während die BDA eben auf Bundesebene agiert.
Ja, herzlichen Dank. Sie waren ja in Ihrer Position beim UVB, habe ich jetzt auch abgekürzt, Kooperationspartner von unserem Projekt FemPoint, in dem wir geflüchtete Frauen aus der Ukraine in Bezug auf Leben und vor allem Arbeiten in Deutschland unterstützen und beraten. Ich erinnere mich an eine Präsentation, die Sie für unsere ukrainischen Frauen gehalten haben, wo Sie einmal die Unternehmensperspektive dargestellt haben, wenn es um Jobsuche, Onboarding-Prozesse etc. Geht. Und da haben Sie sehr beeindruckend geschildert, wie es mit dem Fachkräftemangel in Deutschland und der Abwanderung von Fachkräften über die Jahre bis heute aussieht. Wie würden Sie die Situation deutscher Unternehmen derzeit beschreiben?
Die Unternehmen in Deutschland erleben die gleichen Herausforderungen, die wir privat auch alle erleben. Covid-19-Pandemie mit vielen Einschränkungen in den letzten Jahren, zunehmende Digitalisierung im privaten Bereich, in Arbeit, zuletzt Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. All das schafft ein Stück weit Unsicherheit und Planungsschwierigkeiten, die Unternehmen, wie gesagt, genauso treffen wie uns im privaten Bereich. Dazu kommt ein demografischer Wandel, der eigentlich nicht ganz neu ist und auch nicht wirklich überraschend kommt, der aber in den letzten Jahren, insbesondere in den Pandemiejahren, ein Stück weit in den Hintergrund einfach gerückt ist und nicht so präsent war. Mit dem jetzt wieder Auffahren, wenn man es so bezeichnen möchte, nach der Covid-19-Pandemie, erleben wir dann doch, dass dieser Fachkräftemangel bedingt durch den demografischen Wandel an Bedeutung gewinnt und die Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung einfach wieder präsenter werden. Dazu kommt eben auch durch die Digitalisierung ein sich immer weiter änderndes Kompetenzprofil, Kompetenzanforderungen, die die Unternehmen brauchen für die Arbeit, die wir selber brauchen, um unsere Arbeit gut erfüllen zu können. Stichwort Future Skills, das sind einfach andere Themen, die in der Breite erfordert werden in der Zukunft, als das vielleicht in den vergangenen 20, 30 Jahren waren. Die Demografie erfordert von uns eine riesige Anstrengung bei der Zuwanderung. Es gibt spannende Zahlen vom IAB, das ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, wonach 400.000 Personen Nettozuwanderung nach Deutschland notwendig sind, um das Erwerbspersonenpotenzial, also die Zahl der in Deutschland beschäftigten Fachkräfte, stabil zu halten. Wenn man mit einrechnet, dass aber auch viele Fachkräfte wieder zurückgehen in ihr Heimatland oder weiterziehen in andere Länder oder auch natürlich deutschstämmige Fachkräfte auswandern, dann entspricht das einer gesamtnötigen Zuwanderung von fast 1,5 Millionen Fachkräften, die jedes Jahr notwendig sind, damit wir netto auf diese Zahl von 400.000 Personen kommen. Das ist eine sehr große Zahl, die uns alle vor große Herausforderungen stellt. Stichwort Wohnen, Stichwort Einwanderungsverfahren, Visaverfahren, um nur so ein paar zu nennen, ein paar Herausforderungen, die sich stellen. Und all das vor dem Hintergrund, eben eine Erwerbspersonenzahl zu sichern. Und um das noch an einer anderen Zahl zu illustrieren, lässt sich grob abschätzen, dass der Fachkräftemangel, den wir bereits jetzt in Deutschland erleben, die deutsche Wirtschaft jedes Jahr rund 9 Milliarden Euro kostet. Umgerechnet ins Bruttoinlandsprodukt entspricht das knapp 2% Bruttoinlandsprodukt, das wir also nicht erreichen können, weil uns bereits jetzt Fachkräfte fehlen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und B, die Reserven, die in Deutschland schon da sind, noch stärker zu aktivieren und qualifiziert in Beschäftigung zu bringen.
Genau da hake ich ein. Dem eklatanten Fachkräftemangel gegenüberstehen nämlich all die vielen Menschen mit sehr, sehr viel Potenzial, die sehr gerne in Deutschland arbeiten würden, wie beispielsweise die ukrainischen Frauen in unserem Projekt Fempoint, die zu 76% einen Hochschulabschluss haben und größtenteils in MINT-Berufen. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen hier in Deutschland, die eine sehr interessant wären für die deutschen Unternehmen angesichts des Fachkräftemangels und trotzdem vor so vielen Hindernissen steht, wenn es darum geht, eine Arbeit in ihrem Bereich zu finden. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch und wo sehen Sie die Hindernisse?
Da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe verschiedener Hindernisse, die mal mehr oder weniger schwerwiegend tatsächlich sind oder weniger leichter oder schwieriger lösbar sind. Wie auf dem Ausbildungsmarkt geht das ganz simpel los mit regionalen Passungsproblemen. Also der Frage, ist die Fachkraft die Person dort, wo der Arbeitgeber seinen Sitz hat? Da gibt es natürlich die Möglichkeit zu pendeln, wenn dem vielleicht nicht so ist. Aber die Fahrzeit ist irgendwann begrenzt durch vielleicht Kinderbetreuung, durch die Strecke, die man einfach zurücklegen muss. Da ist irgendwann ein Ende erreicht und ein Umzug eben nicht immer zeitnah möglich. Das ist innerhalb der Stadtstaaten vielleicht noch leichter als in Flächenländern, aber auch innerhalb der Stadtstaaten nicht immer gesetzt, dass Arbeitgeber und künftiger Beschäftigter direkt nebeneinander sind. Also das ist das klassische regionale Passungsproblem, was wir auch in der Ausbildung immer erleben. Dann konkret für migrantische Fachkräfte und insbesondere die Frauen aus der Ukraine ist natürlich auch immer wieder Thema Sprachkenntnisse. Natürlich gibt es viele Arbeitgeber, die zum Teil auf Sprachkenntnisse verzichten können und auch wollen, und Arbeitgeber, die vielleicht zum Einstieg auf auch niedrigere Sprachkenntnisse anfordern und dann eine berufsbegleitende Qualifizierung unterstützen. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein gewisser Mindeststand an Sprache trotzdem immer erforderlich für den Einstieg in eine Beschäftigung und darüber hinaus auch für die Integration in Gesellschaft und Freizeit neben der Arbeit. Die Frauen aus der Ukraine haben im Vergleich zu anderen eingewanderten Fachkräften, die vielleicht über den Regelweg Fachkräfteeinwanderung kommen, das zusätzliche Problem, dass sie sich zu Hause nicht darauf vorbereiten konnten. Sie hatten nicht die Zeit, 2, 3, vielleicht Jahre zu investieren, um einen Sprachkurs im Heimatland zu absolvieren, vielleicht die Qualifizierung sogar auch anerkennen zu lassen, um das Thema mit anzuschneiden und dann mit einem guten Sprachstand nach Deutschland zu kommen und direkt in Beschäftigung zu münden. Diese Ukrainerinnen mussten relativ kurzfristig nach Deutschland kommen oder erstmal aus der Ukraine herauskommen. Ich glaube, das gilt für viele andere europäische Länder genauso und konnten nicht die Sprache des Aufnahmelandes in Ruhe im Heimatland lernen und haben jetzt eben die zusätzliche Herausforderung, das irgendwie noch neben der Integration in Arbeit und dem Ankommen parallel zu fahren. Das ist eine immense Herausforderung, die Kraft und am Ende auch viel Zeit kostet. Dazu kommt eben das Thema Matching. Neben dem regionalen Problem, wie eben genannt, also wie finden dann Unternehmen und Fachkräfte überhaupt zusammen? Wie lernen die sich kennen? Wie hören die voneinander? Und passt dann die Qualifikation, wenn man sich kennengelernt hat, auch dazu? Sie haben die MINT-Abschlüsse genannt, eigentlich Berufe, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr stark nachgefragt sind, auch in Berlin. Klassisch natürlich auch nennt man dann immer die Automobilindustrie, die in Berlin jetzt nicht ganz so stark vertreten ist. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe spannender MINT-Berufe und auch Hidden Champions, die am Weltmarkt unterwegs sind, die sehr stark auf diese Berufe angewiesen sind. Was wir erleben in der Praxis ist dann, dass leider, dass die Qualifikation eben doch nicht 100% dem entspricht, was deutsche Unternehmen von der Qualifizierung im Inland gewohnt sind. Zum Teil fehlen dann einfach noch kleinere Inhalte, die man vielleicht nachschulen kann, die man auch berufsbegleitend nachschulen kann, die man vielleicht auch im Rahmen der neuen Anerkennungspartnerschaft mit einem klassischen Fachkräfteeinwanderungstitel sogar lösen könnte, der ja auch eine Möglichkeit ist, für die Ukrainerinnen da reinzugehen. Aber ich glaube auch, dass zur Ehrlichkeit dazu gehört, dass wir ein sehr starkes deutsches duales Berufsbildungssystem haben, auf das wir zu Recht stolz sein können, das aber eben leider viele andere Länder oder fast alle anderen Länder eben nicht so haben. Das zur Folge hat, dass ausländische Hochschulabschlüsse in Deutschland häufig nur, in Anführungsstrichen, nur die Wertigkeit eines Berufsabschlusses eben haben. Und das ist natürlich für die Fachkraft, die von außen kommt, schwierig, mit einem Hochschulabschluss zu kommen, der in Deutschland aber nur als Berufsschulabschluss anerkannt wird.
Wir versuchen im Projekt FemPoint ja, die Frauen nicht nur in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder sie dabei zu unterstützen, sondern eben auch zu schauen, dass sie qualifikationsadäquat in den Arbeitsmarkt einsteigen. Das bedeutet, die Frauen haben sehr viele Jahre und Zeit und Energie in Bildung investiert in ihrem Heimatland und haben viele, viele Jahre auch in dem Bereich gearbeitet. Die größte Gruppe an ukrainischen Frauen in unserem Projekt sind zwischen 30 und 50 Jahren alt. Und haben dementsprechend nicht nur den Universitätsabschluss in ihrem Land, sondern eben auch viele Jahre an Expertise gewonnen. Das ist natürlich auch ein Thema, denn mit dem Spracherwerb steht und fällt ein bisschen ja auch das berufliche Feld, in das man hier in Deutschland einsteigen kann. Sprachkurse werden größtenteils auch unterstützt. Allerdings gibt es da ja jetzt auch ein paar Überlegungen, die berufliche Integration mit dem Spracherwerb ein bisschen mehr parallel laufen zu lassen. Was denken Sie darüber?
Also grundsätzlich finde ich den Ansatz nicht falsch, auch Spracherwerb mehr mit einem ersten beruflichen Einstieg zu verknüpfen. Bisher haben wir die letzten Jahre in Deutschland ein System gelebt, das gesagt hat, wir qualifizieren erst, wir qualifizieren nachhaltig in Sprache und Berufskompetenz und gehen danach den Weg der Integration in Arbeit. Das ist nachhaltig und, glaube ich, auch erfolgreich. Das ist aber auch relativ langwierig, insbesondere wenn wir uns vergleichen mit anderen Mitgliedsländern innerhalb der EU. Deswegen denke ich, ist es sicherlich sinnvoll, die Berufsqualifizierung mit der Sprache direkt zu verknüpfen oder andersrum, relativ frühzeitig Kontakt zu Arbeitgebern zu finden und dann gezielt gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine Qualifizierungsstrategie zu entwickeln, um möglich im besten Fall on the job tatsächlich sich weiter zu qualifizieren. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht erstmal in die Breite beruflich qualifiziert, insbesondere bei Personen, die schon eine Qualifizierung mitbringen, einen Berufsabschluss und Berufserfahrung mitbringen, bei denen man gar nicht von null starten muss, sondern dass man eben gezielt mit dem Arbeitgeber einzelne Themen rauspickt, wo noch eine Nachqualifizierung vielleicht nötig ist und das dann ganz gezielt gemeinsam mit dem Arbeitgeber aufbaut und entsprechend nachqualifiziert, entsprechend der betrieblichen Bedarfe. Dadurch kann eine Integration in Arbeit, in eine qualifizierte Beschäftigung sehr viel schneller gelingen, als wenn der Einstieg in Arbeit erst am Ende einer Qualifizierungskette steht.
Sehen Sie bei dem Modell auch Risiken?
Ich glaube, was wir vermeiden müssen, ist, die guten Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen, langfristig unterhalb ihrer Beschäftigung irgendwo unterzubringen. Das ist auch nicht im Sinne der Arbeitgeber, die natürlich die Kompetenzen auch nutzen wollen, die gar nicht von null anfangen wollen und die natürlich ein großes Interesse daran haben, sehr schnell gut qualifizierte Fachkräfte an sich zu binden und in eine langfristige Beschäftigung auch unterzubringen. Zum Beispiel ist aus meiner Sicht sinnvoll zu überlegen, welche Qualifikation bringe ich mit? Wie komme ich in diesen Berufszweig in Deutschland rein? Gibt es diesen Berufszweig? Wenn ja, wie komme ich da rein? Ich habe ein schönes Beispiel gehört von einer Apothekerin aus Kiew, die natürlich nicht direkt in Deutschland als Apothekerin arbeiten konnte, sondern unter anderem ihre Berufsanerkennung noch durchführen musste und eine kleine begleitende Qualifizierung noch gemacht hat. Die hat begonnen zunächst in einer Apotheke hier in Deutschland als Apothekenhelferin. Also unterhalb ihres erlernten Fachkräfteniveaus zunächst, hat berufsbegleitend ein bisschen Deutsch gelernt, hat berufsbegleitend eben die Anerkennung durchgeführt und eine Qualifizierung und startet dann als Apothekenfachkraft eben in dieser Apotheke, die sie unterstützt hat bei der begleitenden Qualifizierung. Und ich glaube, das ist ein Modell, das sinnvoll ist für viele andere. Hier jetzt im Fall der Apotheke in einem noch stärker reglementierten Gesundheitsberuf, vielleicht ist es in anderen nicht landesrechtlich reglementierten Berufen sogar noch leichter. Aber das ist, glaube ich, ein Modell, das sinnvoll ist, nämlich eine schnelle Integration in einen Beruf, in eine Tätigkeit, die ähnlich ist zu der Kompetenz, die ich mitbringe und dann darauf aufbauend die Lücken zu schließen, die ich brauche, um langfristig in der Fachkräftetätigkeit zu landen und mit Blick auf die Ukrainer auch eine Tätigkeit zu münden, die langfristig geeignet ist, einen Fachkräftetitel zum Daueraufenthalt zu bekommen, den wir ja für diese Zielgruppe auch immer noch mitdenken müssen.
Ja, auch im Projekt FEMPOINT haben wir eben genau diese unterschiedlichen beruflichen Entwicklungsszenarien und eben eins dieser Erfolgsgeschichten, die wir sehen, ist eben genau das Modell, was Sie gerade angesprochen haben. Wir haben eben beispielsweise eine Krankenschwester aus der Ukraine, die nun als Krankenpflegehelferin in einem Krankenhaus in Berlin eine Stelle gefunden hat und eben sobald sie das Zertifikat B2 in der Tasche hat, eine Aussicht hat im Krankenhaus auf eine Vollzeitstelle als Krankenschwester. Und natürlich stehen dem gegenüber auch andere Szenarien, die wir natürlich auch nicht immer beeinflussen können, wo eine Juraprofessorin nun als Frühstücksdame arbeitet. Und man muss sich eben immer die Frage der Nachhaltigkeit stellen, vor allem wenn es um Gleichstellung geht und um die Gaps, Gender Pension Gap zum Beispiel. Das sind ja alles Themen, die wir in unserer Arbeit doch auch mitdenken wollen. Aber nochmal zurück zu den Unternehmen. Was denken Sie, sind die Themen, die Fragen, die die Unternehmen beschäftigen, wenn es um internationale Fachkräfte geht?
Grundsätzlich gibt es, glaube ich, zwei große Themenkomplexe, die sich Unternehmen stellen, wenn es darum geht, wie kann ich Fachkräfte aus dem Ausland ansprechen und wie gelingt es, die an mich zu binden. Das eine Thema, was so über allem steht, ist aktuell das Thema tatsächlich Kontaktanbahnung und Matching. Die größeren Unternehmen können sich auch entsprechende Recruiting-Abteilungen leisten. Für die kleineren Betriebe ist das eine ungleich größere Herausforderung, wenn wir nur an die, zum Beispiel an die vielen Familienbetriebe denken, die mit einer Handvoll oder zwei Handvoll Beschäftigten arbeiten. Die haben da keine Kapazitäten für, das freizustellen. Da braucht es eben starke Netzwerke und diese Netzwerke zu identifizieren und anzusprechen und so das Matching ein Stück weit zu verbessern, ist eine der großen Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir so weit sind, dass das Matching dann gelungen ist, dann stehen wir vor einem relativ langwierigen, immer noch relativ langwierigen Verfahrensprozess der Visaerteilung, der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, die digitalisiert werden sollen, die auch digitalisiert werden, Schritt für Schritt, aber die Stand heute immer noch sehr langwierig sind und zum Teil Monate dauern. Aber selbst wenn sie nur ein paar Monate sind, ist das auch für das Unternehmen schwierig planbar. Und das ist eine Herausforderung. Die Bundesregierung ist mit der Digitalisierung der Visa-Verfahren da jetzt einen Schritt gegangen. Und wir hoffen, dass sie da noch etwas an Beschleunigung zulegt, dass die Verfahrensdauer und vor allem die Terminwartezeiten deutlich kürzer werden.
Ja, ich möchte dazu noch kommentieren, dass ja eben die Fachkräfte nicht vorhanden sind. Und es deswegen sehr, sehr viel Sinn machen würde, auch Prozesse zeitlich zu minimieren und einfach auch Fachkräfte aus dem Ausland hier einen einfacheren Weg zu bereiten auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, diese zwei Puzzleteile, also nämlich die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite, zusammenzubringen?
Also zunächst braucht es natürlich einen attraktiven Arbeitsmarkt und eine attraktive Beschäftigung hier in Deutschland. Und ich glaube, dass wir das auch haben. Das haben wir definitiv. Also wir verdrängen immer so dieses Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und auch so soziale Themen, die wir so in Deutschland als selbstverständlich sehen. Wenn wir die aber mal mit Arbeitsbedingungen in vielen Drittländern vergleichen, dann ist das ein großer Schritt hier in Deutschland. Oder allein das ist eine Attraktivität, die wir hier in Deutschland haben, die eigentlich dafür spricht, Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu werben. Das Thema Matching ansprechen, Kontaktanbahnung hatten wir schon angesprochen. Ich glaube, es braucht dafür eine gute Gesamtstrategie, die wir alle als Gesellschaft, als Unternehmen und auch als Politik hier fahren müssen, uns abzustimmen und auch gemeinsam nach außen zu sprechen. Und am Ende, um attraktiv zu sein, braucht es auf Seiten der Unternehmen natürlich ein gelungenes Recruiting, ein gelungenes Onboarding, damit auch die Beschäftigung am Ende nachhaltig ist und die Fachkräfte nicht nach einer vielleicht relativ kurzen Zeit schnell wieder sich umorientieren, sei es in ein anderes Unternehmen. In Deutschland, dann könnten wir sagen, na gut, sie stehen immerhin weiterhin dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Aber auch viele, das wissen wir ja, ziehen weiter in ein anderes Land. Und ich glaube, da braucht es ein gutes Onboarding, eine gute auch Willkommenskultur, die diese Fachkräfte dann auch willkommen heißt und auch langfristig bindet. Da können wir ganz viel machen mit einer klugen Arbeitsgestaltung, mit auch gesellschaftlich, mit einer zuverlässigen Kinderbetreuung in Kita und Schule, die vielleicht gar nicht unbedingt immer 8 Stunden sein muss, aber die dann einfach in ihrem Angebot zuverlässig sein muss und planbar sein muss, damit auch Teilzeitbeschäftigungen, so sie denn gewünscht sind, gut funktionieren können. Wir haben ein relativ hohes Lohnniveau, wir haben aber gleichzeitig ein relativ hohes Abgabenniveau. Auch das ist natürlich politisch ein Hebel, an dem man vielleicht nochmal rangehen kann. Und die weiteren Diskussionen um Digitalisierung von Aufgaben, um Kompetenzanforderungen, um auch Arbeitszeiten, die führen wir ja gesellschaftlich. Insgesamt, glaube ich, führen die aber einfach zu einem attraktiven Arbeitsmarkt, den wir in Deutschland haben und den wir auch selbstbewusst nach außen tragen sollten. Und ich glaube, bisher immer noch nicht ganz so selbstbewusst formulieren, wie wir das eigentlich gut können.
Jetzt hake ich noch mal ein. Sie haben vorhin das Wort Gesamtstrategie genannt und über Recruiting, Onboarding-Prozesse, aber auch Mitarbeiterbindung gesprochen. Und davor sagten Sie auch, dass vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe oft gar nicht die personellen Ressourcen haben, um eben auch die extra Mile zu gehen, um vielleicht zu schauen, wie kommen wir da zusammen, wie können wir vielleicht auch eine Mitarbeiterin aus dem Ausland nochmal begleiten, was die Unternehmenskultur anbelangt, etc. Und Sie sind ja nicht nur in Ihrer Position beim UVB Kooperationspartner unseres Projektes Fempoint gewesen, sondern haben ja davor auch schon mit Goldnetz zusammengearbeitet. Wir bei Goldnetz qualifizieren und coachen und beraten ja Fachkräfte aus der ganzen Welt und unterstützen sie dabei, hier in Deutschland Arbeit zu finden. Wir setzen Projekte um der Ministerien und auch der Senatsverwaltung, wenn es um das Thema Gleichstellung am Arbeitsmarkt geht. Wo würden Sie denn sagen, ist der Punkt, wo Ihre Arbeit und unsere Arbeit sich trifft? Und wie kann man unsere Zusammenarbeit beschreiben, beziehungsweise was ist vielleicht auch der Gewinn dieser Zusammenarbeit?
Gerade die Familienunternehmen sind natürlich die Betriebe, denen eigentlich ein gutes Onboarding oder ein familiäres Onboarding, sagen wir es besser so rum, denen ein familiäres Onboarding, glaube ich, noch leichter gefällt als einem größeren Betrieb, der im Schichtdienst arbeitet, der vielleicht immer ein kleines Stück weit anonymer ist als ein familiengeführtes Handwerksunternehmen, vielleicht sogar in der Fläche im dörflichen Kontext. Da ist allein durch diese familiäre Zusammenarbeit ist sogar vielleicht noch leichter, jemanden, der dann extern dazukommt, der neu dazukommt, einzubinden, ins Team einzubinden, und ja, erfolgreich langfristig im Betrieb zu halten. Und das gilt natürlich für deutsche Fachkräfte, die neu dazukommen, genauso wie für Migranten. Für Migranten mit dem Thema Sprache, Unterstützung beim Spracherwerb vielleicht nochmal einen kleinen Tick mehr. Ich glaube, die Frage, Mehrwert mit Goldnetz oder mit anderen Projekten auch zusammenzuarbeiten, das lässt sich für Betriebe und Verbände wie uns, wie UVB und BDA ganz stark auch auf dieses Thema Netzwerk tatsächlich, Netzwerk und Matching zurückbrechen. Das hatten wir ja schon angesprochen, für die Betriebe ist es unglaublich schwer, Zugang zu finden, direkt anzusprechen. Und da sind Projekte und Netzwerke ein unglaublich wertvoller Partner, weil dort natürlich gleich eine ganze Reihe von Personen, von Communities angesprochen werden können, die auch untereinander sich wieder vernetzen und bewerben und dann einfach so die Tür öffnen können. Wenn ich als Unternehmen, wenn ich auch als Verband vielleicht darauf zugehe, ist es natürlich sinnvoll zu überlegen, was brauche ich eigentlich gerade und welches dieser Projekte ist dann für mich das Passende. Eine ganze Reihe Projekte, die sich auf unterschiedliche Berufsgruppen spezialisieren, die sich auf unterschiedliche Personengruppen spezialisieren. Und da herauszufiltern, welches Netzwerk, welches Projekt ist für mich genau das Passende, das genau meinen Bedarf erfüllt, ist natürlich die Herausforderung. Aber wenn ich das geschafft habe, habe ich damit den Zugang zu einer Community, die ich relativ leicht oder leichter dann vielleicht für mich gewinnen kann, die ich für mich integrieren kann.
Absolut, vor allem wenn es auch um die Begleitung von Onboarding-Prozessen geht und einfach die ersten Stolpersteine, die automatisch für jeden kommen, wenn man irgendwo neu anfängt. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angelangt, Herr Krone. Was wünschen Sie sich für Wirtschaft und für die Gesellschaft und für all die Punkte, die wir heute besprochen haben?
Also ich würde mir wünschen, dass wir mit all den eingangs skizzierten Herausforderungen offen und kreativ umgehen und uns auch schnelle Lösungen einlassen, die wir nicht erst langwierig in Strategiepapieren aufschreiben müssen und dann so ein bisschen spät dann auch erst ins Handeln kommen. Vielleicht gelingt uns das da relativ früh oder schneller mal in die Handlung zu kommen. Fachkräftemangel ist das eine Thema, Fachkräftesicherung, dann die Lösung dafür. Aber auch daneben haben wir natürlich gesamtgesellschaftlich viel zu tun, um auch weiter attraktiv zu sein für Fachkräfte aus dem Ausland, aber auch für Wohnen und Leben. Wir brauchen gesamtgesellschaftlich, glaube ich, einfach eine verlässliche, gute Kinderbetreuung und einmündend in ein gutes, zukunftsfähiges Bildungssystem, damit wir auch für weitere Generationen hier eine gute Grundlage haben. Infrastruktur denken wir dann immer mit. Und am Ende brauchen wir einfach für die Menschen, die in unserem Land leben, eine gute, attraktive Willkommenskultur, damit eben, wie gesagt, auch zukünftige Generationen hier eine gute Grundlage haben, zu wirtschaften, zu arbeiten, zu leben. Und da müssen wir alle gemeinsam dran anpacken.